Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Ich freue mich total. Heute gibt es nämlich eine mal andere Podcast-Folge. Ich habe heute nämlich jemanden bei mir sitzen, wo uns eine Sache ganz besonders verbindet. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden über seinen Instagram-Kanal, den ich absolut feiere, weil wir da eine gewisse Leidenschaft haben, die wir miteinander teilen. Heute sitzt bei mir Andreas Magera und er ist Steinmetzmeister in Aalen. Herzlich willkommen, Andreas.
Ja, schön dabei zu sein.
Vielen Dank. Cool, dass du gesagt hast, ja, habe ich Lust, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Kommen wir gleich zu. Und dass alles so unkompliziert geklappt hat, voll gut. Ich freue mich total. Ja.
Gerne.
Also, pass auf, der Podcast startet ja mit der Frage, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Ja, genau. Da habe ich echt viel drüber nachgedacht. Letztens hat mich jemand, ein Bestatter, der mich nicht so mag, hat zu mir gesagt, ich bin ein linksversiffter Grüner. Und ich habe dann drüber nachgedacht, die Wortwahl ist nicht so elegant, aber eigentlich bin ich das. also links passt und Grüner bin ich auch. Bin sogar Mitglied in der Partei. Und genau, und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel, was man über mich wissen muss. Außer vielleicht, dass ich manchmal, ich bin nicht so der gute Smalltalker und deswegen habe ich manchmal Schwierigkeiten, nicht so offen auf Leute zuzugehen. Und manchmal hält man mich dann für arrogant, aber das ist eigentlich so eine zurückhaltende Art, die ich manchmal habe, wenn ich Fremden begegne. Aber eigentlich meine ich das nie böse.
Ach krass, das hätte ich jetzt gar nicht eingeschätzt. Also für die Hörer, die jetzt hier zuhören, Hörer und Hörerinnen, wir haben eine Dreiviertelstunde jetzt im Vorfeld gequatscht über dies und das und ich hätte niemals erwartet, aber das war kein Smalltalk. Wenn du so sagst, ne, Smalltalk ist nicht so deins, da kann ich völlig mitgehen auch, aber wir sind ja direkt Deep Dive rein in unser Thema, ne, so, auch
genau,
ohne, also auch angrenzende Themen und klar, das war kein Smalltalk.
Also für die Themen, für die ich brenne, darüber kann ich gut reden. Da habe ich auch immer was zu sagen, ob sich Leute hören wollen oder nicht. Manchmal, genau, da kann ich gut drüber reden. Aber wenn man jetzt so keine gleiche Ebene hat, also kein Thema hat, dann fällt es mir echt schwer, dass man dann so direkt auf die Menschen zuzugehen. Genau.
Ja. Okay. Und nach Fest kommt ab, so heißt mein Podcast. Woher kennst du diesen Spruch? Hast du eine persönliche Anekdote dazu?
Ja, mein Vater ist so ein echt gestandener Steinmetzmeister, der auch immer viel malocht hat und auch viel körperlich malocht hat. Und es gab so eine Phase, wo er mir so die Ehrfurcht vor manchen Dingen beibringen wollte. Unter anderem war dann so ein Thema, selber das Fahrrad zu reparieren. Oft bin ich nach Hause gekommen und hatte einen Platten, musste mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und dann war es dann immer so, wenn er dann abends von der Werkstatt gekommen ist, so, jetzt reparieren wir aber noch das Fahrrad. Hatte ich nie Bock drauf, war nie so meins. Und da war es immer so, ja, und hier ziehst du dann so fest und dann nach fest kommt ab. Und meistens war es dann schon ab, weil diese unbändige Kraft in diesem Mann immer noch ist und damals auch vor allen Dingen war. Und er es eigentlich auch gar nicht so gut konnte. Aber wir mussten dann immer selber zusammen Fahrräder reparieren und da habe ich den Spruch öfters gehört.
Ja, cool. Ja. Ich muss bei, wo du das gerade gesagt hast und du sitzt jetzt so bei mir, musste ich an die Laternenschrauben denken, die man so mittig reinschraubt. Und die sind ja auch schnell mal überdreht.
Ja, also, das stimmt.
Da habe ich dieses Knackgeräusch, habe ich noch im Kopf, wenn es dann so mit alles wieder raus.
Ah.
Ja. Okay, also wir sprechen heute über das Thema und hier für dich, wenn du hier zuhörst, auch die Warnung, möchtest du es wirklich hören, es wird nicht schlimm, aber wir sprechen heute auf jeden Fall über das Thema Tod. Tabuthema Tod, Friedhofskultur, da sitzen wir zwar natürlich hier als Fachleute
zusammen, um auch das einmal kritisch zu beleuchten. Wie sieht es die Gesellschaft? Wie ist das System aufgebaut? Wie ist es von Seiten der Stadt? Was macht das mit unserem Berufszweig? Und da wollen wir mal ein bisschen tiefer reingehen. Und deswegen, also wenn das nichts für dich ist, dann hüpf auf eine andere Folge. Ansonsten lass dich gerne inspirieren, auch vielleicht mal darüber nachzudenken, was du dir wünschst. Denn das ist tatsächlich der Einstieg auch in dieses Thema. Die meisten Menschen denken nicht so gerne an den Tod und teilen damit auch Bedürfnisse nicht mit an ihre Familienmitglieder. Und das habe ich immer in meinen Beratungen zu Grabstein, habe ich immer gesagt, teilt euch miteinander mit, wie ihr bestattet werden wollt. Weil das eine extrem schwierige Frage ist, das zu beantworten, wenn jemand gestorben ist. Und da waren viele mir immer dankbar, da sich mal, also diesen Impuls mitzunehmen und sich dann auch Gedanken darüber zu machen. So, jetzt aber zu dir, Andreas. Wir starten direkt rein. Du bist ja in diversen Ausschüssen, Arbeitskreisen rund um das Thema Friedhof und Bestattung. Hol doch mal vielleicht unsere Hörerschaft ein bisschen ab, was du so machst und was du damit verfolgst.
Also man merkt schon, also die Friedhofskultur, dieses ganze, wie möchte ich bestattet werden, ist wahnsinnig im Wandel, das muss man ganz einfach so sagen, weil auch die Gesellschaft in einem wahnsinnigen Wandel ist. Es gelten einfach die alten Regeln nicht mehr, kann man das so ein bisschen überspitzt sagen. Früher war es wahrscheinlich so, dass man auch noch regelmäßig in die Kirche gegangen ist und dass so die Grundsätze der Kirche galten, dass die Gesellschaft, gerade so in den kleinen Städten, mehr aufeinander Acht gegeben hat, im Positiven und im Negativen, und dass da Dinge einfach selbstverständlich waren. Es war irgendwie selbstverständlich, dass man sich zum Beispiel als Christ in einem Sarg bestatten hat lassen und dass die Kinder das Grab gepflegt haben. So, das war viele, viele, viele Jahre lang gelebte Tradition. Und mittlerweile ist es ja so, dass viele Kinder nicht mehr am Ort wohnen, in die große, weite Welt hinausgehen, dass die Älteren sagen, ja, ich habe jetzt hier jahrelang das Grab von meinen Eltern gepflegt, ich möchte das den Jungen auch nicht zumuten. Es gibt wahnsinnig viele andere Bestattungsmöglichkeiten, die so auf den Markt drängen, wo sich Leute vielleicht auch von angesprochen fühlen. Friedwald, Mondbestattung zum Diamant pressen lassen, Flussbestattung, wie auch immer. Dass dieses ganze Konstrukt, wie es mal funktioniert hat, einfach nicht mehr funktionieren kann. Und jetzt ist es an der Zeit, da neue Wege zu gehen, Sachen neu zu überdenken und auf dem zu reagieren. Jetzt sage ich reagieren, weil es eigentlich schon zu spät ist dafür. Eigentlich hätte man damit schon viel eher anfangen müssen. Aber jetzt sind wir noch in der Lage, da Dinge weiterzudenken und vielleicht auch noch positiv zu verändern. Weil es ist de facto so, jede Stadt hat einen Friedhof. Jede Stadt hat dort auch sowas wie so eine Art Gedächtnis. Also dort liegen die Leute, die so eine Stadtgesellschaft geprägt haben. Es ist eine feste Struktur, die meistens schön angelegt sind, die man auch als grüne Lunge bezeichnen kann, die aber wahnsinnige Probleme hat, weil dieser Friedhof zu 80% gebührenfinanziert sein muss. Das heißt, 80% der Kosten, die auf dem Friedhof entstehen und die die Kommune oder der Träger mit einem Friedhof hat, müssen von den Leuten bezahlt werden, die den Friedhof nutzen. Wenn diesen Friedhof immer weniger Leute nutzen und auch diese Infrastruktur immer weniger genutzt wird, verfällt die, weil da entsteht dann so ein Teufelskreis, nämlich das wird für die, die es dann noch nutzen wollen, immer teurer. Und das System an sich kann so schon mal nicht mehr funktionieren. Dann ist es so, dass man aus Betreibersicht es immer noch so ist, dass man für mehr Fläche mehr Geld bezahlen muss. Das heißt, je größer mein Grab ist, desto mehr muss ich dafür bezahlen. Das kann aber auch nicht mehr funktionieren, weil, wenn man mal so eine große Fläche sieht, die wird natürlich dann auch von den Angehörigen gepflegt. Wird diese Fläche nicht von den Angehörigen gepflegt, muss die im Umkehrschluss der Friedhofsträger pflegen. Aber wenn jetzt eine kleinere Fläche, wie zum Beispiel ein kleines Urngrab, viel weniger kostet, kommen wieder weniger Gebühren rein. Obwohl derjenige, der dieses kleinere Grab hat, dieselbe Infrastruktur nutzt. Und da ist einfach so eine riesen Diskrepanz, was einfach den Friedhofsträgern irgendwann um die Ohren fliegt. Also wir sind da auf einem guten Weg hin, dass die einfach nicht mehr wissen, wie sie das auf ihre Nutzer umlegen sollen und im Umkehrschluss, wie dann Kommunen ihren Friedhof halten sollen. Weil sie werden damit natürlich auch von Länderseite oder von Seite des Bundes völlig allein gelassen. Und wenn man das mal weiterdenkt, es gibt so viele Kultureinrichtungen, wofür es zum Beispiel Bundesmittel gibt, die vom Bund her unterstützt werden, die Förderanträge stellen können. Das kann ein Friedhof bisher nicht. Also ein Friedhof ist ein Problem der Kommunen, die sind damit überfordert, weil sie auf diese Veränderungen nicht angemessen reagieren. Und dadurch fällt sich der Teufelskreis immer schneller an zu drehen.
Ja, du bist ja spezialisiert auf Grabmale, die ja einen sehr hohen künstlerischen Anteil haben. Du hast einen ganz tollen Instagram-Kanal, wo du auch erklärst, warum ist was wie entstanden. Mit welchen Bedürfnissen, Wünschen kommen Menschen zu dir? Weil wenn man zu dir kommt, dann hat man sich ja dafür entschieden, wirklich auf einem Friedhof mit Grabstein bestattet zu werden oder beziehungsweise die Person dort zu bestatten. Was sind so die klassischen Wünsche und Bedürfnisse, die mitgebracht werden?
Also das ist super, dass du jetzt Bedürfnisse ansprichst. Und das ist auch super, weil wenn ich Bedürfnisse erkenne, dann nehme ich den, der zu mir hinkommt, schon mal sehr, sehr, sehr ernst. Und ich sehe die auch. Ich glaube, das ist ein Problem auch bei uns im Handwerk, dass man eigentlich nur daran gedacht hat, den irgendwas zu verkaufen, aber die Bedürfnisse von trauernden Menschen nie so wirklich ernst genommen hat. Und da hat man immer so gedacht, ja, okay, da ist einer gestorben, der braucht einen Grabstein und fertig. Und von daher muss ich da auch so ein bisschen drauf eingehen, dass Leute nicht immer nur zu mir kommen, die jemand auf dem Friedhof beerdigen, sondern auch, es kommen auch Menschen zu mir, auch vermehrt, die ein Andenken im Garten haben möchten für ihren Verstorbenen, die vielleicht auch jemanden in ihren Garten bestattet haben. Das ist ja über Umwegen auch möglich. Und Menschen, die noch gar nicht verstorben sind, aber halt eine unausweichliche Diagnose haben und sich deswegen mit mir darüber unterhalten, wie denn ihre Angehörigen an sie denken sollen, möchten oder wie sie gesehen werden möchten und da ihr Erinnerungszeichen mit mir zusammen gestalten möchten, wo es dann auch immer hinkommt. Das ist natürlich auch dann nochmal eine andere Frage. Aber grundsätzlich gesehen ist der Friedhof für die Bedürfnisse von trauernden Menschen ein sehr, sehr gutes Konzept, weil man den Menschen, der verstorben ist, im kollektiven Gedächtnis behalten kann. Also es ist ein Ort, den jeder besuchen kann. Es entstehen Streitigkeiten, zum Beispiel Oma Erna soll im Garten beerdigt werden, mal jetzt ein Beispiel, ohne respektlos zu sein, wer darf Oma Erna denn da im Garten besuchen? Was ist denn, wenn die Leute wegziehen, das Haus verkaufen? Ja. Geschwister sind sich manchmal uneins. Also von daher ist der Friedhof zum Beispiel super, weil er von allen neutral besucht werden kann. Dann ist es Angehörigen ganz, ganz wichtig, oft auch aus meiner Erfahrung und auch von psychologischer Sicht betrachtet, Trauerhandlungen vollziehen zu können. Das heißt, im täglichen Umgang mit den lieben Menschen, die wir haben, wir geben uns einen Kuss, wir umarmen uns, wie auch immer. Wenn derjenige stirbt, können wir das nicht mehr mit ihm selber. Und unser Gehirn versucht dafür, einen Ersatz zu erfinden. Und ein Ersatz dafür, was gut funktioniert, kann zum Beispiel sein, dass ich einen Ort besuche, der fest mit diesem Verstorbenen verbunden ist und da zum Beispiel eine Kerze anzünde, ein Blümchen pflanze, ein bisschen Grabpflege betreibe, einfach mal das Zielgespräch suche. Das kann sehr, sehr heilsam sein in bestimmten Trauerphasen. Und das funktioniert auf dem Friedhof auch super. Da wird man nicht schief angeguckt, wenn man vor einem Fleckchen Erde steht und da ein Gespräch führt oder wenn man da eine Kerze anzündet. Also auch ein tolles Ding. Und wenn man dann noch schafft, diesen Ort, diesen Trauerort, ganz individuell und bedürfnisgerecht zu gestalten, dann kann man da hingehen, trauern und vor allen Dingen, man kann von diesem Ort auch wieder weggehen und kann wieder in das normale Leben eintreten, weil das Leben geht ja nun mal für uns alle weiter. Das heißt, so ein fester Ort, der vielleicht auch noch für alle zugänglich ist, kann und ist nach meiner Überzeugung für trauernde Menschen sehr, sehr hilfreich. Aber er muss halt bestimmte Bedingungen erfüllen und er muss in einem geschützten, angenehmen Umfeld sein. Es nützt ja nichts, wenn ich mitten in der Stadt zwischen zwei Autobahnen diesen Ort initiiere, vielleicht noch in der prallen Sonne stehe und rundherum um mir Steppe ist. Dann hilft mir das auch nicht weiter. Aber wenn das so gemacht ist, dann hat der Friedhof auch eine echte Chance und ist ein echter Mehrwert für unsere Gesellschaft. Weil in unserer Gesellschaft werden viele Menschen krank geschrieben, weil sie Depressionen haben. Weil es nach meiner Überzeugung diese Diagnose Trauer gibt es einfach nicht. Wenn ich traurig bin, habe ich für unsere Gesellschaft Depressionen. Nein, ich habe keine Depressionen. Ich habe einfach einen ganz, ganz lieben Menschen verloren. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und hey, natürlich funktioniere ich da nicht mehr so, wie ich vorher funktioniert habe. Das geht doch gar nicht. Aber wir haben da kein Verständnis dafür. Wir sagen, hey, komm hier, du hast jetzt eine Woche Zeit, deine Beerdigung abzuschließen und dann ist das gut. Da musst du wieder funktionieren. Nee. Also werden doch Menschen mit Depressionen krankgeschrieben, die eigentlich nur total traurig sind. Und wir müssen es doch schaffen, in unserer Gesellschaft Orte zu finden und Systeme zu finden, wie wir das auch ein Stück weit auffangen können und wo wir da echt hilfreich sein können.
Und ich, total und wertvoll, ich, was du sagst.
Ja.
Total. Vor allem es gibt ja auch gesetzlich nur einen Tag Sonderurlaub für Trauer. Einen Tag.
Ich hatte jetzt letzte Woche oder Samstag habe ich wieder einen Termin mit einer Familie, die haben ihr Kind verloren. Er war 6, er ist einfach gestorben. Ja, das passiert. Es gibt Kinder, die einfach sterben. Das sehen wir nicht, das wollen wir nicht sehen. Es gibt auch Babys, die nach der Geburt sterben. Das sind alles Dinge, die passieren. Und die passieren gar nicht so selten. Und jemandem zu sagen, der sein Kind verloren hat, hey, aber jetzt nach einem Tag, komm, da machst du die Bestattung und dann ist das gut, dann gehst du wieder arbeiten, das ist doch zutiefst ungerecht. Das ist doch nicht keine solidarische Gesellschaft. Ja. Und auch für solche Menschen, dafür müssen wir Orte schaffen. Und da müssen wir, und ein guter Ort kann ein Friedhof sein. Mit dem passenden seelsorgerischen Angebot, mit dem passenden Umfeld und so weiter und so fort. Und ich bin der festen Überzeugung und ich spüre das einfach. Ich spüre das einfach, dass den Menschen so ein Ort hilft und dass es denen hilft, so einen Ort zu gestalten. Und dass es hilft, mit jemandem darüber zu reden. Und dafür möchte ich auch da sein. Und dann ist man einfach hilfreich. Und das ist doch nichts Schöneres.
Total. Und das finde ich ganz interessant, weil weder in Ausbildung noch in der Meisterschule ist Trauerbegleitung, Kommunikation überhaupt gar kein Thema. Gar nicht.
Ja.
Und wir sind als Steinmetze, wir sind extrem krasse Trauerbegleiter. Also
ja,
noch und nöcher habe ich Geschichten von dem, was du gerade gesagt hast, wo ich Menschen geholfen habe, damit zurechtzukommen. Und Trauer ist in der Gesellschaft, das ist ja mein Herzensthema, wo ich so diese beiden Bereiche verbinde, in denen ich arbeite. Trauer am Arbeitsplatz. Die Leute wechseln die Straßenseite, dann wird die Person nicht mehr angesprochen. Es gibt keine, ich sag mal, Richtlinien. Was machen wir, wenn jemand seinen Partner, Partnerin verloren, Mama, Papa, keine Ahnung was, und keiner weiß, wie man mit dem anderen umgeht? Und das kann nicht sein.
Da finde ich das total schön. Da muss ich mal kurz einhaken. So schlimm das Thema auch ist, aber da gibt es ein, also mein Lieblingsstück im Museum für Sepulkaltortur in Kassel, das ist das Museum, was sich so mit Trauer und Abschied beschäftigt, ist einfach nur, das hat ein Designer gemacht, zwei Tassen in eine ganz tolle Box, ganz reduziert gestaltet, einfach nur zwei Tassen als Trauergeschenk, dass du jemanden geben kannst, der total traurig ist. Weil das ist die Einladung dazu, hey, trink doch mal eine Tasse Kaffee mit. Mega. Komm, wir trinken mal zusammen eine Tasse Kaffee. Das ist doch so cool und eigentlich auch so einfach. Klar, es ist auch für mich auch immer wieder schwierig. Auch, es kostet mir auch Kraft, mich natürlich mit traurigen Menschen zu unterhalten. Aber es gibt einfach auch was und ich kann dann wirklich eine Stütze sein. Und hey, wenn du jemanden hast, der in deinem Umfeld, mach ihm dieses Angebot. Komm, lass uns mal zusammen Kaffee trinken. Erzähl mir doch mal, wie es dir im Moment geht. Ja, das ist wichtig.
Ja.
Das ist wichtig. Und genauso kann das auch sein. Genauso funktioniert auch ein gutes Grabzeichen. Ein gutes Grabzeichen ist ein Angebot für ein Zwiegespräch. Das ist ein Angebot, nochmal Kontakt zu dem Verstorbenen aufzunehmen, einen Ort zu haben, wo ich dieses Gefühl lassen kann, wo ich mich mit mehreren treffen kann. Wie viele meiner Kunden erzählen mir davon, dass sie sich regelmäßig an dem Grab treffen, dort so eine Art Picknick machen, eine Tanne Kaffee mitnehmen, da zusammen Kaffee trinken, einfach mal darüber reden, hör mal, das ist doch toll, dass er da war, was hat mir dieser Mensch bedeutet. Und solche Orte zu schaffen, ist elementar wichtig für die Verarbeitung von Trauer und bringt Menschen zusammen, die sich gegenseitig stützen können.
Ja.
Und das geht ja zum Beispiel, wenn ich jemanden im eigenen Garten bestatte, geht das nicht. Also geht schon, aber ist schon wieder viel, viel schwieriger, weil vielleicht auch nicht jeder erwünscht ist. Es ist einfach nicht für jeden zugänglich.
Da sehe ich auch tatsächlich das Mitnehmen der Urne nach Hause als einen zu krasse Verantwortung. Weil diese Urne, ne, die ist dann da, da ist die Asche drin und dann passiert ja nichts mehr damit. So, und dann steht die im Regal. Aber es ist ja auch so, dass wir über 3 Generationen hinaus unbekannt sind. Das heißt also, an wen wird die Urne weitergegeben? Und der Urgroßvater, den kenne ich nicht mehr. Unsere Lebenszeiten haben sich nicht überschnitten, aber dann habe ich da seine Urne stehen, habe eigentlich keine emotionale Verbindung damit. Und deswegen finde ich diese Verantwortung, die man damit übernimmt, häufig zu kurz gedacht und bin absolut dagegen.
Absolut, absolut. Darüber berichten übrigens auch viele Bestatter, mit denen ich mal austausche, die auch wirklich sagen so, das mit der Urne mit nach Hause nehmen, das funktioniert sowieso nicht, weil die wird einfach zur Riesenbelastung. Also
total. Und es ist präsent, die ganze Zeit präsent. Du kommst nicht mehr dein richtiges, also dein anderes Leben zurück. Nicht richtiges, sondern dein anderes Leben kommst du nicht zurück.
Aber die andere Frage ist, was mache ich denn jetzt, zum Beispiel das Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz, ist ja getippt worden, ich darf mit der Urne quasi theoretisch machen, was ich möchte, muss sie, also der...
Mit der Asche.
Mit der Asche, genau. Also nur für Totenasche natürlich. Also dieser Friedhofsfang ist quasi gekippt worden. Es gibt diesen Friedhofsfang nicht mehr. Ich kann die Asche mitnehmen und kann damit machen, was ich möchte. Was ist denn jetzt, wenn ich mich dazu entschließe, in dieser Ausnahmesituation, in dem ich als trauernder Mensch bin? Mir ist eh alles zu viel, weil mein Leben gerade sich radikal geändert hat. Jetzt kriege ich diese Urne in die Hand gedrückt und habe vielleicht die Idee, die einfach mal in einen Fluss zu kippen, was ich ja dann machen kann. Erlaubt das Gesetz ja. Und nachher bereue ich diesen Schritt zutiefst, indem ich mir sage, so Mist, aber ich hätte doch vielleicht diesen Ort gebraucht. Ich hätte doch vielleicht was gebraucht, wo ich jetzt mal Blumen hinbringen kann. Und glaub, man kann es mir glauben, da, wo man was bestattet hat, das ist nicht das Gleiche wie ein Bild zu Hause. Das ist einfach nicht das Gleiche. Und das ist auch nicht das Gleiche, wie als wenn ich mir was in den Garten stelle. Das hat einfach eine andere Bedeutung. Und dann stehe ich da und bin hilflos. Mhm. Und was dabei rumkommt, ist einfach, dass ich dadurch auch wieder mich alleingelassen fühle, in Depressionen rutsche, mein Leben nicht mehr so auf die Kette kriege, wie es die Gesellschaft von mir verlangt. Einfach nur, weil mir da auch in dieser Situation keiner mit Richtlinien oder mit Dingen zur Seite steht. Ich meine, diese Sachen, die sich in der Gesellschaft etabliert haben, die sind ja auch was wert. Also die können ja auch was wert sein. Die haben ja auch ihre guten Seiten. Nämlich genau, dass ich nicht zu so radikalen Handlungen vielleicht in einer Ausnahmesituation getrieben werde. Das muss man vielleicht auch mal mitdenken.
Und das ist ja auch sehr emotional, Trauer, ne? Dass da kommen Übersprungshandlungen, du bist nicht mehr Herr deiner Sinne und dann hast du diese Urne zu Hause oder in deiner Verantwortung und bist vielleicht verstritten. Das ist ja häufig auch in Familien. Verstritten die Kinder untereinander, dann hat's der eine da stehen, dann muss es vielleicht auch sowas geben wie eine Regelung mit, wer kriegt dann die Urne nächste Woche oder was. Aber das ist eine Riesenbelastung, total.
Ich glaube erstmal, dass man der Faktor Zeit ist da ganz wichtig, dass man vielleicht erstmal sagt, okay, pass mal auf, die Urne muss ja eine Zeit lang verwahrt werden, und dann kannst du dich in Ruhe für das eine oder das andere entscheiden. Eine gute Beratung, gute Menschen, die vielleicht auch viele Dinge im Blick haben, die einem dann einfach zur Seite stehen. Das muss es eigentlich geben.
Ich habe tatsächlich die Kunden, die zu mir kamen und so noch wirklich am Trauern waren, das ist ja ein unterschiedlicher Zeitraum, ne? Die unterschiedlich geht ja jeder damit um.
Klar,
und die
aber total wirklich individuell. Da
gesessen, total. Und die nur geweint haben und eigentlich keine klaren Worte fassen konnte. Und dann habe ich die wirklich wieder rausgeschickt. Ich habe gesagt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, über ein Denkmal nachzudenken. Bitte lasst uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal treffen. So machen wir nur etwas höchst emotional geleitetes, aber nichts, was so mit ganz viel Sinn und mit, langfristig, ne, so, und das, ich habe die immer wieder rausgeschickt und die kamen alle wieder und haben gesagt, super, danke für diesen Hinweis, das war wirklich zu dem Zeitpunkt nicht möglich, darüber zu sprechen und etwas gemeinschaftlich zu gestalten. Wie gehst du damit um?
Ich finde, die Frage beantworte ich gleich, aber ich möchte da nochmal den Bogen zu unserer Handwerk spannen, weil diesen Punkt, den du gerade meintest, den fand ich richtig gut. Da wird eigentlich in den Meisterschulen und auch schon, eigentlich müsste das schon in der Berufsschule losgehen, dass die angehenden Steinmetze dafür sensibilisiert werden und da vielleicht so einen Leitfaden mit an die Hand bekommen. Und später auch auf der Meisterschule, dass man darüber redet, was passiert da in den Menschen, die jemanden verlieren. Weil das sind alles Dinge, die ich mir selber beibringen musste und die ich mir selber angeeignet habe, als ich mich auf den Weg gemacht habe und natürlich auch nur durch glückliche Zufälle, nämlich dadurch, dass ich halt ein Projekt der Firma Strassacker begleiten durfte im Campus Vivarum.
Fügen wir kurz ein, Strassacker ist ein Bronzehersteller, Grabmale, Bronze, Schriften, Kreuze, Madonnen, keine Ahnung was macht.
Genau, und er hat sich, diese große Firma hat sich auf den Weg gemacht und hat das versucht, auf eine möglichst breite Ebene aufzustellen, mit einer Universität zusammengearbeitet, mit Soziologen zusammengearbeitet und hat quasi versucht, so ein Experimentierfeld für den Friedhof der Zukunft ins Leben zu rufen. Und dieses Experimentierfeld wurde Campus Vivarum genannt. Und im Zuge dieses Projekts, was über viele Jahre ging, wurden immer wieder Leute eingeladen, die, also in meinem Fall, wo ich konkret Grabzeichen dafür und Felder auch dafür entwickeln durfte. Natürlich wurde das dann immer, also Architekten, sehr namhafte Architekturbüros, die Friedhöfe denken, neu denken, haben quasi den Rahmen geschaffen. Und ich als Steinmetz, als Gestalter durfte dann mir einzelne Konzepte für Felder ausdenken und für gewisse Grabzeichen natürlich mit Kollegen zusammen gestalten. Und im Zuge dessen ging dann natürlich viel Austausch auch umher mit diesen Menschen, die Trauer halt beleuchten, mit einem Zukunftsforscher, mit einem sehr namhaften Psychologen. Und davon habe ich sehr viel Input bekommen, was mir natürlich extrem hilft und was mich total weitergebracht hat und wo ich mir denke, ja, aber das muss auch in die Meisterschulen. Da muss ich meine jungen Kollegen oder meine Kollegen, die müssen das erfahren und die müssen davon viel mitbekommen, weil wenn man Kunden wirklich weiterhelfen kann, dann ist man auch sinnvoll für die Gesellschaft und dann ist auch unser Handwerk sinnvoll. So müssen wir denken. Und dann denken wir auch Grabzeichen anders. Und dann kommen wir auch zu anderen gestalterischen Lösungen. Wir haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und da ist auch wieder das, was du sagtest, Bedürfnisse. Wir als Handwerker, die auf dem Friedhof tätig sind, müssen diese Bedürfnisse der Menschen in den Fokus stellen. Das ist einfach gesagt, viel schwerer gemacht. Und elementar wichtig. Eigentlich auch für jedes Handwerk.
Genau, da würde ich nämlich direkt anfügen wollen, dass das, also Bedürfnisse von Kunden wahrnehmen, für jedes Handwerk gilt. Und da können wir beim Dachdecker, wenn man fragt, okay, was ist Ihnen wichtig hier bei dem Dach? Ja, das Dach, also es soll natürlich dicht sein, aber grundsätzlich möchte ich nicht, dass mir jemand hier durch meinen Rosengarten läuft. So, das ist ein Bedürfnis. Und Kommunikation auf Kundenwünsche einzugehen, ist ja, also ich unterrichte ja auch in der Meisterschule, aber ich krieg's nicht mit. Ich krieg's nicht mit, dass sowas in irgendeinem Lehrplan drinsteht, und das bräuchten wir ganz dringend, und da würde sich so viel tun für das Handwerk, wenn wir ausgebildet werden würden in Kommunikation, in Empathie, in Kundenkommunikation, da würde unglaublich viel passieren. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch. Es gibt ja bei, um auf die Steinmetze nochmal zurückzukommen, es gibt ja auch die, die eine Ausstellung haben, und dann kommen die Kunden rein und dann suchen sie sich einen aus. Ich habe hier noch 3 Schrifttypen, die mache ich Ihnen da drauf. Dann können Sie hier ein Kreuz oder betende Hände haben und dann ist das Ding in 2 Wochen auf dem Friedhof. Na so, die gibt es ja auch. Ich habe ja immer ohne Ausstellung gearbeitet. Ich habe gesagt, bei mir steht alles auf dem Papier. Und es gab aber von diesen, die eine Ausstellung hatten und wo man so einen Grabstein wie eine Hose von der Stange kaufen konnte, gab es aber sehr viel mehr. Also jetzt bin ich aber seit 2017 raus aus dem Geschäft. Wie ist es jetzt? Gibt es die noch? Werbung. Du brauchst eine Moderatorin mit klarem Kopf und Gespür für Zwischentöne? Ich moderiere Branchentage, politische Formate und Fachveranstaltungen mit Fokus, Haltung und echter Verbindung zum Publikum. Ob Handwerk, Politik oder Gesellschaft. Ich halte den Rahmen und stelle die richtigen Fragen. Wenn das passt, melde dich. Werbung Ende.
Ich glaube, klar. Also ich muss da aber anders anfangen. Ich bin ja jetzt, also mein Betrieb ist ja jetzt in der 2. Generation, und ich habe das ja von meinem Vater übernommen. Und bei meinem Vater war es einfach so, dass der aus dieser Generation kommt, wo das noch gang und gäbe und auch total akzeptiert war. Und wo man auch, glaube ich, nur wirklich Umsatz machen konnte, wenn man so eine Ausstellung hatte. Also die Menschen wollten das auch. Und jetzt muss man aber bei uns nochmal erklären, dass... glaube ich, in der Generation von meinem Vater kam dieses ganze Importgeschäft auf den Markt. Das heißt, es gab ja Zulieferfirmen, die nicht nur Steinrohlinge zugeliefert haben, sondern die gesagt haben, ey, da in Indien, da arbeiten die für 3 Euro die Stunde, da machen wir den Grabstein doch direkt komplett fertig. Und die haben auch noch die Steinbrüche ums Eck. Das heißt, du hast es sind ganz viele Firmen auf dich zugekommen, haben wir irgendwelche Kataloge hingelegt und haben gesagt, guck mal hier, die kannst du alle hier bestellen, die kosten Apfel und Ei, da kannst du richtig Marge dran machen, die kannst du hier locker für das Doppelte verticken, und die Leute haben eine riesen Auswahl, und das Ding kommt in der Kiste bei dir auf dem Hof, musst du nur noch aufpacken, in eine Schrift reindengeln und dann ist es gut. Und dieses System funktioniert teilweise immer noch, ist total etabliert, bei uns im Steinmetzhandwerk, total etabliert, also viele Steinmetzen unterstelle ich jetzt mal ganz frech, dass die lange, ewig keinen eigenen Stein mehr gemacht haben. Also so richtig in Steinbruch gefahren sind, sich ein Stück Rohmaterial geholt haben und darauf rumgedengelt haben. Das sehe ich wirklich vielleicht in 10% der Betriebe in Deutschland. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, es ist voll schade, aber ich komme wirklich viel rum und es ist wirklich wenig, und das sind wirklich wenig Betriebe. Und bei meinem Vater war das ja genauso. Bei dem war es genauso, weil der einfach Geld verdienen musste irgendwie. Er hat den Betrieb aufgebaut. Wir hatten noch Kinder aus erster Ehe und Arsch voll Schulden, wenn man so einen Betrieb aufbaut. Dann sieht man einfach nur, dass Asche reinkommt. Und das war das Rezept dafür, um eigentlich Geld zu erwirtschaften, den Betrieb aufzubauen, den Betrieb am Leben zu halten. Und da ich ja jetzt eine Zeit lang unterwegs war, hatte ich so einen Blick von außen und habe dann gesagt, ja, ich komme gerne, also ich möchte den Betrieb übernehmen, aber ich will das nicht. Ich will das anders machen. Ich habe dann Gott sei Dank in meiner Meisterschulklasse den Sohn von einem Steinbruchbetrieb in der Klasse gehabt, Steinbruchbetreiber, mit einem ganz wahnsinnig guten Natursteinen, Herdecker Ursandstein, ganz toller, harter Sandstein, und hat dann gesagt, ja, davon, das will ich. Also ich will irgendwo hinfahren, will da einen Stein abholen, will den am besten noch selber zusägen und will da was rausmachen. Und ich habe dann gemerkt, also erstmal haben mich in meinem Umfeld, glaube ich, alle für bekloppt erklärt. Und gesagt, ja, mach du mal dein Gedöns da. Ne? Im Prinzip verkaufst du dann doch nur deine polierten Steine da aus dem Katalog, weil damit wirst du nie den Betrieb über Wasser halten können. Und mittlerweile muss man sagen, dass der Betrieb eigentlich gewachsen ist, weil die Menschen das einfach auch total zu schätzen wissen. Nicht alle, also es gehen auch Leute weg, die das nicht verstehen, die das nicht möchten. Die möchten den Stein da sehen und so, möchten was schön glänzendes, poliertes. Aber es gibt halt auch viele, die das sehr zu schätzen wissen und die wirklich einen aufgezeichneten Stein von mir haben möchten, den ich dann aufzeichne, wo ich eine 1-zu-1-Zeichnung mache, wo die dann mit das Material aussuchen können, der dann bei uns entsteht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das aber nicht mehr reicht, weil Stein hat seine Begrenzung ganz natürlich im Material. Ich habe dann auch gemerkt, okay, du bist da eigentlich auch ganz gut in Sachen kleten, in Modellieren und so. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich dann auch die eigene Bronze gestalten kann? Und habe dann Gott sei Dank eine Gießerei gefunden hier in der Nähe mit so einem alten Gießermeister, der mir dann erklärt hat, hier, hör mal, hier mit deinem Ton kommst du hier nicht weiter, du musst hier diesen Max nehmen und dann geht das so und so und nächste Woche kommst du und dann bearbeitest du mal so eine Bronze nach und so. Und habe dann auch gelernt, meine eigenen Bronzen zu modellieren und zu schaffen.
Mega.
Und naja, diese Kombination, die ist echt cool und damit kann man wirklich eigentlich bei uns im Handwerk alles realisieren. Und ja, die Menschen wissen das einfach zu schätzen und viele kommen jetzt auch wirklich von weiter weg. Aber es hat eigentlich damit angefangen, einfach mal was anders zu machen, einfach an so Sachen neu zu denken, einfach mal Bedürfnisse wahrzunehmen, sich da so auf den Weg zu begeben, der mit Sicherheit auch manchmal auch mal nicht einfach war. Und natürlich hatte ich auch mal ein schlechtes Jahr, wo es nicht so geklappt hat oder wo auch einfach Mitarbeiter es nicht verstanden haben und einfach das Team, das sich mitgetragen hat. Aber da muss man einfach konsequent den Weg weitergehen und kann da wirklich echt was Gutes tun und kann dann auch noch gut von leben. Das muss ja beides auch irgendwie passen, weil dann kannst du es auch lange machen und bist auch glücklich dabei. Und und deswegen, weil ich mit dem Friedhof, für den Friedhof, mit trauernden Menschen oft arbeite und viel arbeite, ist mir der Friedhof auch so wichtig und dieses Thema auch so wichtig.
Wenn du jetzt mal den Blick in die Glaskugel machen würdest, wo siehst du den Friedhof in 5 bis 10 Jahren und wo würdest du ihn gerne sehen?
Leider sehe ich auf dem, ich sage es ja ungern, aber ich sehe da im Moment eine sehr, sehr negative Entwicklung. Gerade wenn man bei uns mal so ins Ruhrgebiet schaut, wo wirklich gerade auch kleinere Friedhöfe echt schlimm aussehen. Also da möchte ich auch nicht, man sagt so umgangssprachlich, tot über den Zaun hängen. Weil es ist einfach kein schöner Ort mehr. Und wenn das so weiterläuft, dann wird es nur noch verschiedene Leuchtturmfriedhöfe geben, wo es wirklich mal funktioniert. Und viele werden halt den Schritt vom Friedhof wegmachen und dann lieber einen Friedwald aufsuchen oder ein anderes Konzept wählen, was ja dann so ein bisschen auch selbst verschuldet ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Träger von Friedhöfen sich vernetzen, offen sind. Also es gibt ja genug Konzepte und gute Konzepte. Und ich würde mir wünschen, dass sie dabei unterstützt werden vom Land und Bund, der einfach auch Geld zur Verfügung stellt, vielleicht auch Experten zur Verfügung stellt, um das Ganze auf breitere Beine zu stellen, weil, also kommunalpolitisch ist es immer ein Thema, spätestens dann, wenn der Kämmerer damit um die Ecke kommt und sagt, wir müssen die Gebühren erhöhen, oder wenn der Friedhof ungepflegt ist, weil es die Kommune einfach nicht mehr bewerkstelligen kann und der 5. Zeitungsartikel in einer Lokalzeitung steht oder eben bei Social Media, wie sieht denn hier, wie können die denn das mit uns machen? Dann ist es kommunalpolitisch, kommt es dann immer auf den Tisch. Aber das nur Kommunalpolitik reicht halt nicht, weil der Strukturwandel ist so groß, da muss halt unterstützt werden und da müssen halt Dinge neu angelegt werden und neu gedacht werden.
Ich würde mir ja wünschen, dass Friedhöfe sich öffnen würden, dass man da Konzepte schafft, um verschiedene Dinge miteinander zu vereinen. Warum nicht einen, also es gibt auf jedem Friedhof gibt es einen größeren Platz, ne, bei uns zum Beispiel vor der Kapelle oder sowas. Warum nicht da einen Kunsthandwerkermarkt drauf machen? Warum nicht irgendwie andere Sachen dort ermöglichen, sodass Leben auf dem Friedhof in Verbindung mit der Trauerkultur möglich wird? So, auch dass man auch diese Sorge mit, ich gehe über einen Friedhof, meine Kinder zum Beispiel, okay, es ist eine Berufskrankheit, aber für die ist Friedhof ein Ort wie der Spielplatz, also nicht zum Rumklettern, sondern die haben da überhaupt gar keine bedrückten Gefühle, überhaupt gar nicht. So, ja. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das viel mehr hätten auf Friedhöfen, dass da irgendwas miteinander verbunden wird, dass
und das
möglich
du,
ist.
Das, was du ansprichst, das gibt es ja. Also zum Beispiel in einem Friedhof in Dortmund, Hauptfriedhof Dortmund, gibt es einen wunderschönen Spielplatz. Neben der alten Trauer, also gab es schon eine große Trauerglocke, die immer geläutet wurde. Diese Glocke gibt es nicht mehr, aber der vorhin einen wunderschönen Spielplatz gebaut. Und so ein Fitnessparcours hier, ne, wo man diese Fitnessgeräte, genau. Und da hatte ich letztens ein ganz tolles Grabzeichen, der mir auf Instagram folgt, hat das bestimmt gesehen, wo ich einen Mondfisch gestalten durfte. War auch im Fernsehen sogar bei Dreisat. Und als ich da mal so rumgegangen bin auf diesen Dortmunder Hauptfriedhof, habe ich viele Muttis, also es war irgendwie so 10 Uhr, also die Mutti-Runde mit Kinderwagen, ne, habe ich da oft gesehen, so ein Grüppchen Muttis, die sich da trifft und da, wenn das Baby ja noch gerade dran zu ist, was dann wieder hier so Fitness machen und so, kennst du wahrscheinlich auch. genau, die waren da am Rumlaufen, dann kam mir Walker entgegen, Leute mit ihren Kindern, also wie auch die Kinderdrehmer, sind da direkt in der Nähe von dem Spielplatz. Also das ist natürlich so, Kinder trauern ja ganz, ganz anders. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Und wenn manchmal stirbt ja auch ein Geschwisterkind dann ist es ja auch so, dass die Kinder auch keinen Bock haben, dann das Grab vom Geschwisterkind zu besuchen, weil die einfach in einer ganz anderen Phase sind. Das ist wie super, wenn das dann auf dem Spielplatz spielen können und die Eltern das Grab von ihren verstorbenen Kind besuchen können. Sowas gibt es schon. Oder in Berlin ganz toll, da sind die Friedhöfe ja meistens oder oft auch so in den Hinterhöfen, werden auch so viele als grüne Lunge gesehen. Da gibt es zwei oder drei Friedhöfe mit ganz tollen Cafés dann nach hinten raus. Also ein bisschen von der alternativen Szene entdeckt worden, aber total gut besucht, total beliebt, auch dann viele Leute, die da rumgehen und so. Gibt es da auch ein ganz tolles Konzept von einem Kollegen aus Berlin, der hat dann den Garten der kleinen Ewigkeit gestaltet mit alten Grabzeichen von aufgelösten Gräbern, hat er da quasi einen neuen Gedenkgarten geschaffen mit einer ganz hohen Aufenthaltsqualität und so richtig, das ist Berlin, also schon so ein bisschen auch ein bisschen wilder und so gestaltet, total cool, wird auch ganz, ganz oft besucht und da lassen sich auch viele gerne dann bestatten. Also es gibt diese Konzepte, die auch die gesellschaftliche Akzeptanz finden, aber diese müssen nur auch in die Breite der Fläche getragen werden. Und das meine ich damit, ich möchte gerne, dass sich Kommunen, Friedhofsträger einfach miteinander vernetzen, Netzwerke bilden, weil dann erfahren sie davon, weil eine Kommune denkt immer sehr viel nur an sich, also in ihrer Bubble, diese Erfahrung habe ich ganz, ganz oft gemacht, und wenn ich denen dann sage, ja, aber guck mal, es gibt doch hier es gibt eine Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, es gibt doch, hey, geh doch mal raus, du musst jetzt nicht hier ein ganz neues Konzept auf deinen Friedhof machen. Es gibt diese Konzepte, du musst sie nur nutzen. Warum machst du jetzt hier was Eigenes, was dann oft auch ein bisschen kurz gedacht ist und vielleicht dann gar nicht so gut funktioniert, weil es die 36. Uhrenstele ist oder das 150. Rohr, was in die Erde gestochen wird, wo dann die Urne reinkommt. Weißt du, warum gehst du nicht mal raus und bist offen dafür? Weil das ist schwierig. Und deswegen habe ich so den großen Wunsch, dass so ein Ruck da durchgeht und dass die Betreiber einfach offen sind und sich da beraten lassen, auf andere Menschen zugehen. Mhm. Ja, und deswegen versuche ich auch so viel darüber zu erzählen oder so ein bisschen in die Gesellschaft zu bringen, weil diese Konzepte sind alle da und es gibt so viele gute Sachen. Es gibt so viele Sachen, die man mit diesen Mikroflächen machen kann, also diese Flächen zwischen den Gräbern, die nicht mehr so genutzt werden, weil man ja jetzt Bestattungen hat, die weniger Platz brauchen. Und das kann auch der Obstgarten sein. Warum muss man denn immer was... Bienenfelder gibt es ganz oft, aber warum muss ich dann immer was vom Friedhof mitbringen? Warum kann ich nicht mal was vom Friedhof mit nach Hause nehmen? Warum kann ich nicht Oma Erna besuchen?
Gibt es bei uns auf dem Friedhof.
Ja, total cool.
Wir haben drei Hochbeete, da steht dran, pflege dich mit und ernte und sowas und
ja,
total cool.
Das ist doch total cool, wenn ich dann mit meinem Enkel zum Friedhof gehe, der dann noch ein paar Erdbeeren pflücken kann oder noch einen Apfel mit nach Hause nimmt oder so.
Ja.
Es gibt es, aber es wird einfach auf vielen Friedhöfen einfach nicht umgesetzt, weil die Träger einfach nicht diese Offenheit haben und das für sich mitnehmen. Und da, wo es gemacht wird, funktioniert Friedhof auch.
Mhm.
Aber auf vielen wird es halt nicht gemacht und dann, ja, ich kann die Träger auch verstehen, wir haben ein geringes Budget, es ist in den Kommunen an meiner Erfahrung auch oft so ein Arschloch-Thema, so, ne. Wer nicht früh genug, den Arm unterhalte, muss es da machen. Und er hat das dann an der Backe und hat dann meistens nur eine halbe Stelle dafür, weil man muss ja Kosten reduzieren. Hat dann immer noch die Anrufe von den Angehörigen, die dann immer sagen, ja, das Grab neben mir ist ungepflegt, das ist ungepflegt, das ist ungepflegt. Die Gebühren sind zu hoch, dies und das. Und der sitzt so zwischen den Stühlen und muss sich da irgendwie dran abarbeiten. Was natürlich dann auch nicht dazu führt, dass dann so ein Mitarbeiter dann verständlicherweise noch total innovativ ist, noch am Wochenende auf eine Friedhofsmesse fährt oder da irgendwelche Konzepte neu denkt.
Ja.
Leider.
Aber ich finde es ganz wichtig, dass das neu gedacht wird, weil dieses früher, du bist in die Messe gegangen, danach bist du über den Friedhof gegangen, hast bei der Oma Erna die Blümchen gegossen, einmal in der Woche warst du auf jeden Fall irgendwie da, hast nochmal kurz ein bisschen Unkraut gezupft und sowas, das ist komplett weg. So, und wenn wir diese grünen Lungen haben wollen, wenn wir eine Kultur haben wollen, die mit sowas zurechtkommt, das ist ja auch eine Resilienz, ne, die man da ja auch wirklich ja aufbaut, dass du damit zurechtkommst, dass das Leben nun mal den Tod am Ende hat, das ist der Vertrag, den wir eingehen, dann sind wir da gesellschaftlich, politisch, finde ich, auch in der Verantwortung, etwas für zu tun.
Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist ein Stadtpfarrer bei uns in Aalen, der geht immer mit den Kindergartengruppen auf den Friedhof. Das ist dann der Tag, wo es auf dem Friedhof ein bisschen lauter ist, Gott sei Dank. Ich habe mal ein bisschen Leben in der Bude und der macht es auch wirklich so, also mit inklusive, dass sich die Kinder Probe liegen und so und was passiert denn hier und was passiert denn da, richtig total cool. Natürlich auch mit dem religiösen Hintergrund, aber also dann kriegen die Kinder schon das mit, dass er auch schon glaubt, dass man dann in den Himmel kommt und so. Aber du glaubst gar nicht. Und danach besuchen die Kinder mich dann immer und die dürfen dann durch meine Ausstellung düsen und den schönsten Stein für sich raussuchen. Ich erkläre ihnen dann auch noch ein bisschen was und so. Ist immer ein total cooler Vormittag. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Probleme der auch hat mit irgendwelchen Eltern, die das auch nicht wollen. Also es gibt auch Kindergärten in allen, die das einfach nicht wollen. Aber es ist einfach so, wenn die Kinder das schon mitbekommen. Ich meine, der Tod ist unausweichlich und irgendwann wird jedes Kind, jeder Mensch aus dieser Erfahrung, jedes Kind, vielleicht auch im Kindesalter die Erfahrung machen, dass irgendjemand aus dem näheren Umfeld stirbt, im besten Fall die Großeltern. Wenn die sich doch schon ein bisschen damit auskennen, dann haben die doch die Angst davor verloren. Und wenn die doch schon wissen, was dann passiert, hey, mehr Angst kann ich denen doch gar nicht nehmen. Besser kann ich die doch eigentlich nicht aufs Leben vorbereiten. Und einen besseren Ort wie den Friedhof gibt es doch auch nicht dafür. Wenn das alles fehlen würde, haben wir ja alles Leute, die total den Boden unter den Füßen verlieren, wenn das dann mal wirklich passiert. Und eins ist sicher, es wird passieren. Das ist einfach so. Und damit das müssen wir einfach nur verinnerlichen. Und dann lebt es sich doch auch viel leichter damit. Mein Gott, wir sterben halt, das ist so. machst ja, du nichts.
Kommt keiner drum, ne?
Kommt keiner drum herum. Aber es ist auch gut, wenn wir dann auch mal über sowas, was unausweichlich ist, uns unterhalten und einen Ort dafür haben und auch unsere Kinder das zeigen und unsere Kinder darauf vorbereiten. Mhm. Eigentlich muss das selbstverständlich sein, ja.
Weißt du, Andreas, ich glaube, wir haben heute unseren Beruf mal von der anderen Seite dargestellt. Weil das, was ich am meisten gehasst habe, ist, wenn ich gesagt habe, ich bin Steinmetzmeisterin, dass dann dieser komische Blick kommt, macht man da Grabsteine?
Ja,
und so.
Kenn ich auch.
Mache da Grabsteine und ich bin stolz darauf. Das ist ein unglaublich dankbarer Job.
Ja.
Ich habe ihn wirklich geliebt. Und bei dem, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, mit einem Gestaltungs-Weiterbildungsseminar und sowas, und da ich ja so... Das ist so schön, weißt du, so.
Ja.
Ich glaube, wir haben es heute geschafft, wirklich auch mal nach außen zu zeigen, dass der Steinmetzberuf nicht einfach nur, also viele glauben ja auch, wir machen die Gräber noch auf, wir legen da auch die Toten rein und sowas. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Also bin nee. Weit danach bin ich erst zuständig, ne, so.
Ja.
Und ich glaube, wir haben heute wirklich einmal aufgemacht, dass der Steinmetzberuf ein total emotionaler ist, dass wir viel Empathie brauchen, dass wir gestalterisch mit Menschen ganz fein arbeiten müssen und dass dann auch, was ja auch mal viele glauben, Stein ist so hart, wie kannst du denn das als Frau, das war der zweite, ne, so, nee, Stein ist weich und wenn du da einmal nach fest kommt ab, da ist, das lebst du am Stein, ne,
ja.
So, falsch draufgehauen, du hast das ganze Ding ruiniert, weil da Haarrisse entstehen und beim nächsten Frost das Ding in zwei Teile mindestens ist. So, und ich glaube, wir haben hier echt mal nochmal aufgemacht, Leute, werdet Steinmetz, ist eine super Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also klar.
Ja,
also ich hatte bis jetzt 10 Auszubildende. Also jetzt habe ich meinen 10. und die lieben es alle. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, wenn du als Steinmetz auch wirklich Stein bearbeiten darfst und wirklich gestalten darfst, dann lieben sie es. Wenn du so in meiner Ausbildung, wie ich es zum Beispiel leider noch hatte, nur Bodenplatten zuschneidest und Treppen verlegst, schwierig. Also war für mich auch sehr schwierig.
Ja.
Müssen wir daran arbeiten, dass unser Handwerk auch da versierter wird. Genau, was du gerade auch angesprochen hast, diese Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, weil es muss sich da auch echt was ändern. Diese Katalogware, die muss weg. Da haben auch alle meine Kollegen haben da einfach viel zu lange drauf gesetzt und so. Das ist einfach nicht die Zukunft. Die Zukunft ist es wirklich, wir müssen uns auf unsere, innovativ auf unsere Wurzeln eigentlich zurückbesinnen.
Ja.
Wir sind die, die einen Stein die Form geben. Wir fahren mit unserem Anhänger, so mache ich es, in den Steinbruch, holen da irgendwie einen Klotz ab und machen daraus was Unverwechselbares, ganz Individuelles, was es nur einmal gibt, was es nur für denjenigen einmal gibt und was dann auch noch ewig Bestand haben kann.
Ja.
Und das ist doch wunderbar. Das müssen wir forcieren. Und dann hat unser Beruf, mein Beruf, den ich so liebe, auch eine große Zukunft vor sich. Ja.
Schön. Ja, ich habe immer gesagt, wir haben hier die Möglichkeit, das letzte Geschenk zu formen.
Ja, das ist schön. Genau.
Oder?
Ja,
das war... Ach Mensch, Andreas, ich könnte mich ewig mit dir weiter unterhalten.
Ja.
Mich würde auch mal interessieren, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen auch fachidiotisch gesprochen, wie viele Sachen dabei, wo wir beide nicht gecheckt haben, ob das jemand, der nicht aus dem Gewerk kommt, gar nicht versteht. Also hier bitte an diejenigen, die es hören, mir sagt, ich habe keine Ahnung, was ihr damit meint, dann bitte einfach eine Nachricht schreiben über die Homepage-Kontaktformular oder bei Andreas über Instagram, bei mir, bei LinkedIn, was auch immer. Lasst euch was einfallen, aber dann bitte gerne nochmal nachfragen. Ich könnte jetzt im Nachgang gar nicht sagen, wo vielleicht so ein Strassacker, aber da habe ich ja reingekriegt.
Ja, das hast du erklärt, ja.
Genau, ne, so, aber vielleicht weiß doch jemand nicht, was ein Rheingrab ist oder so. Also bitte einfach fragen.
Genau.
Andreas, die Podcast-Folge ist tatsächlich etwas länger geworden, aber wir gehen jetzt in die letzte, Frage rein. Drei Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach fest kommt ab.
Empathie. Fürsorge und ein Plan.
Okay, das war kurz und knackig jetzt. Ja, cool. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal in echt, nicht nur digital.
Klar.
Das würde mich sehr, sehr freuen. Und vielen, vielen Dank, dass du bei mir in der Podcast-Folge so offen mit mir über dieses scheinbare Tabuthema gesprochen hast und wir vielleicht hoffentlich damit ein bisschen was lösen konnten, vielleicht inspirieren konnten, den ein oder Gedanken vielleicht sogar antreiben konnten. Dankeschön.
Total gerne. Ich danke dir. Ciao.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.